Ich wünsche euch einen schönen Morgen. Ich freue mich, dass ihr alle das Jahr 2024 erfolgreich quasi hinter euch lassen habt und dass wir jetzt gemeinsam den ersten Sonntag da gemeinsam feiern dürfen. Und ich möchte, bevor wir gemeinsam Gottes Wort lesen, möchte ich noch mit Gott reden. Herr Jesus, du bist der wahre Gott, der sich uns in seinem Wort offenbart hat, den wir dadurch kennenlernen können, dessen Liebe wir sehen können, dessen wunderbare Schöpfung wir beobachten können, wenn wir in die Natur schauen. Und Herr Jesus, du bist der Gott, der heute redet, durch sein Wort, durch die Bibel. Und ich möchte bitten, dass du unsere Herzen ganz weit aufmachst, dass wir für das, was du sagen willst, offen sind. Herr Jesus, nimm alle Ablenkungen weg, die vielleicht da sind. Vielleicht die Sorgen. Herr Jesus, du hältst unser Leben. Wir können dir unsere Sorgen geben und mach uns frei, dass wir jetzt zuhören können, bitte. Red du. Amen. Wir haben vor der Adventszeit in der sogenannten Herbstserie, weil sie im Herbst ist und meistens eine Serie ist, haben wir den ersten Johannes gemeinsam gelesen, in den Hauskreisen auch so drüber geredet. Und wir werden jetzt mit dem zweiten Johannes weitermachen. Wer ihn kennt, der besteht aus nur einem Kapitel. Deswegen werden wir im Prinzip den ganzen zweiten Johannes heute durchmachen. Dann den dritten Johannes. Und dann wird es weitergehen, ich glaube, mit Titus, ein paar Psalmen und dann werden wir Richtung Matthäus wieder gehen. Aber heute den zweiten Johannes und da uns der Herr sein Wort gegeben hat, durch das er redet, möchte ich euch bitten, dass jetzt, wenn wir sein Wort lesen, dass wir aufstehen. Wir haben ihn vorher im Stehen gelobt und angesungen. Jetzt wollen wir auch gemeinsam aufstehen, wenn wir sein Wort hören. Zweiter Johannes. Der Älteste an die auserwählte Frau und ihre Kinder, die ich in Wahrheit liebe und nicht ich allein, sondern auch alle, welche die Wahrheit erkannt haben. Um der Wahrheit willen, die in uns bleibt und mit uns sein wird in Ewigkeit. Gnade, Barmherzigkeit und Friede sei mit euch von Gott, dem Vater und von dem Herrn Jesus Christus, dem Sohn des Vaters, in Wahrheit und in Liebe. Es freut mich sehr, dass ich unter deinen Kindern solche gefunden habe, die in der Wahrheit wandeln, wie wir ein Gebot empfangen haben von dem Vater. Und nun bitte ich dich, Frau, nicht als ob ich dir ein neues Gebot schreiben würde, sondern dasjenige, welches wir von Anfang an gehabt haben, dass wir einander lieben. Und darin besteht die Liebe, dass wir nach seinen Geboten wandeln. Dies ist das Gebot, wie es von Anfang an wir gehört haben, dass ihr darin wandeln sollt. Denn viele Verführer sind in die Welt gekommen, die nicht bekennen, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist. Das ist der Verführer und der Antichrist. Seht euch vor, dass wir nicht verlieren, was wir erarbeitet haben, sondern vollen Lohn empfangen. Jeder, der abweicht und nicht in der Lehre des Christus bleibt, der hat Gott nicht. Wer in der Lehre des Christus bleibt, der hat den Vater und den Sohn. Wenn jemand zu euch kommt und diese Lehre nicht bringt, den nehmt nicht auf ins Haus und grüßt ihn nicht. Denn wer ihn grüßt, macht sich seiner bösen Werke teilhaftig. Ich hatte euch viel zu schreiben, will es aber nicht mit Papier und Tinte tun, sondern ich hoffe, zu euch zu kommen und mündlich mit euch zu reden, damit unsere Freude völlig sei. Es grüßen dich die Kinder deiner Schwester, der Auserwählten. Amen. Bitte setzt euch wieder. Der erste Johannesbrief, von dem ich vorher geredet habe, das war ein Rundbrief, den Johannes geschrieben hat, als er schon relativ alt war, vermutlich einer der letzten noch lebenden Apostel. Und dieser zweite Johannesbrief ist vermutlich an eine direkte Gemeinde geschrieben worden. Der ist nicht so rund gereicht worden von Gemeinde zu Gemeinde und vorgelesen worden, nimmt man zumindest an, sondern der ist an eine bestimmte Gemeinde adressiert worden. Und sowohl im ersten Johannesbrief ist viel von Irrlehre die Rede und auch diesen Punkt der Irrlehre, der, wie wir jetzt im Text schon gesehen haben, der kommt auch hier im zweiten Johannesbrief vor. Aber Johannes wiederholt da im zweiten Brief nicht nur dieses Thema rund um die falsche Lehre, sondern er fordert auch einen ganz konkreten Umgang mit den falschen Lehrern auf. Und über das Ganze spannt er aber das Thema Wahrheit und Liebe. Das ist so der Rahmen, den er aufbaut. Und in diesem Rahmen geht es dann eben um diese falsche Lehre und um den Umgang damit. Aber der Reihe nach, fangen wir am Anfang an, schauen wir rein. Da steht Johannes, dass er den Brief an die auserwählte Frau und ihre Kinder schreibt. Ist so in dieser Form eine ungewöhnlichere Anrede. Und es stellt sich die Frage, ob er da sozusagen eine konkrete Frau meint, die Kinder hat. Aber so im Verlauf des Texts stellt sich heraus, dass mit auserwählte Frau eben eine Gemeinde gemeint ist. Und die Kinder sind die Menschen, die in diese Gemeinde gehen. Und was Johannes ganz klar macht, ist, dass er diese Gemeinde liebt. Er schreibt, dass er sie in Wahrheit liebt. Das bedeutet, dass er die Gläubigen, die in der Gemeinde sind und die genauso wie er die Wahrheit bezogen auf Jesus sucht und Jesus nachfolgt, dass er diese Menschen liebt. Und es wird eigentlich da schon deutlich, dass diese Liebe untereinander die Voraussetzung ist, um sich in Wahrheit lieben zu können. Im Johannesevangelium in Kapitel 14 sagt Jesus: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Jesus sagt dadurch, er selber ist die Wahrheit. Und in der Wahrheit, in der Gemeinschaft mit Jesus, das ist die Grundlage, die wir haben, um uns als Geschwister in der Gemeinde zu lieben. Und wer so wie der Johannes selbst die Wahrheit erkannt hat, der liebt die Gemeinde. Das heißt, da ist eine wirkliche Liebe zu der Gemeinde da. Die Wahrheit zu erkennen, Jesus zu erkennen, bedeutet auch seine Kinder zu kennen und sie zu lieben. Das war auch ein Thema, das wir schon aus dem ersten Johannesbrief kennen. Und dieses Thema der Liebe, das greift da hier auf. Und die Wahrheit ist sozusagen die Grundlage, die uns miteinander verbindet. Aber die Frage, die sich jetzt stellt, ist, warum sollen wir unsere Geschwister oder die von Jesus erretteten Kinder, warum sollen wir die lieben? Und die Antwort darauf, die lesen wir im Vers 2. Und zwar, um der Wahrheit willen, die in uns bleibt und mit uns sein wird in Ewigkeit. Also wegen Jesus selber, der jetzt bereits in uns wohnt und der durch seinen errettenden Namen uns in Ewigkeit zu ihm holen wird, mit unseren Geschwistern, die wir jetzt schon hier in der Gemeinde haben können, wegen Jesus selbst sollen wir lieben. Weil so, wie wir uns da sehen, so werden wir geheiligter, aber doch eines Tages vor ihm stehen als Geschwister. Und diese Liebe zueinander, das ist das, was uns vereint. Und die Wahrheit, Jesus selber, ist die Grundlage für diese Liebe. Und Johannes schreibt weiter, dass er in dieser Wahrheit seine Leser segnet. Und zwar schreibt er: Gnade, Barmherzigkeit und Friede sei mit euch von Gott dem Vater und von dem Herrn Jesus Christus, dem Sohn des Vaters. Dieses Gnade und Frieden oder Gnade, Barmherzigkeit und Frieden, das ist so eine Segensformel, die man im Neuen Testament immer wieder liest. Und die verwendet Johannes hier in einer ein bisschen untypischeren Form. Und zwar, er betont, dass dieser Segen von Gott dem Vater und von dem Herrn Jesus Christus, dem Sohn des Vaters, kommt. Und dieser Zusatz von dem Sohn des Vaters, dieser Zusatz deutet ein bisschen darauf hin, in welche Situation Johannes diesen Brief schreibt. Genau diese Wahrheit, dass Jesus Christus der Sohn des Vaters ist, ist das, was in diesen Irrlehren sehr oft hinterfragt wird und wo diese Irrlehrer, von denen wir nachher noch mehr hören, diese Wahrheit oder gegen diese Wahrheit reden. Die Irrlehrer haben abgelehnt, dass Jesus der Mensch gewordene Sohn Gottes ist. Dieses Wunder, das wir jetzt zu Weihnachten miteinander gefeiert haben, dass Jesus auf die Welt gekommen ist als Baby und dass der Engel Jesus als Gottes Sohn der Maria schon und als der Retter der Maria angekündigt hat, diese Wahrheit, die wird hinterfragt von den Irrlehrern. Deswegen spricht Johannes hier ganz deutlich, dass Jesus gleichzeitig Sohn des Vaters ist, aber er ist auch Mensch. Und das ist die Wahrheit. Und Gott segnet durch Gnade, Barmherzigkeit und Frieden in Wahrheit und Liebe. Diese Liebe, mit der wir einander lieben sollen, mit der segnet uns der ewige, liebende Gott. Das bedeutet, wir sind aufgefordert, einander zu lieben, aber gleichzeitig werden wir von Gott mit dieser Liebe gesegnet, mit dieser Liebe beschenkt, mit der er uns auffordert, einander zu lieben. Wenn man diese ersten vier Verse, ich habe da jetzt irgendwo vergessen weiterklicken, aber wenn wir diese ersten vier Verse jetzt nochmal gemeinsam anschauen, dann können wir uns die Charakteristiken dieser Wahrheit vor Augen führen. Und die habe ich von John MacArthur geklaut, deswegen habe ich es so angeführt. Aber es ist hilfreich, diese vier Wahrheiten uns so nochmal vor Augen zu führen. Und zwar, was macht die Wahrheit? Die Wahrheit verbindet uns. Das, was in Vers 1 die Rede war. Die Wahrheit bleibt in uns. Bis in Ewigkeit, wie wir es gelesen haben. Die Wahrheit segnet uns. Und die Wahrheit bestimmt uns. In Vers 4 ist davon die Rede, wo steht, so wie es der Vater geboten hat. Also die Wahrheit, die hat der Vater geboten, die bestimmt uns, sie segnet uns, sie bleibt in uns und sie verbindet uns. Mit dem eröffnet Johannes seinen zweiten Brief und ausgehend von dieser Wahrheit geht er jetzt zur Liebe über und fordert in Vers 5 die Gemeinde zur gegenseitigen Liebe auf. Die Liebe ist, wie er hier sagt, die Liebe ist kein neues Gebot, das er gibt. Warum betont er das? Wenn wir Matthäus Evangelium anschauen, da lesen wir, dass Jesus gesprochen hat, genau, das ist der Vers, der schon auf der Folie ist, und Jesus sprach zu ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Denken. Das ist das erste und größte Gebot. Und das zweite ist ihm vergleichbar. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängen das ganze Gesetz und die Propheten. Also einander zu lieben ist jetzt nicht ein neues Gebot, das Jesus gibt, sondern das der Johannes seinen Lesern gibt, sondern es ist ein Gebot, das Jesus schon gegeben hat, dieses Gebot, Gott zu lieben und die Menschen zu lieben. Und wenn wir zurückdenken an die 10 Gebote, dann lassen sich die 10 Gebote im Prinzip genau entlang dieser zwei Linien auch lesen. Und zwar einerseits die Gebote, wo es darum geht, Gott zu lieben, und die Gebote, wo es darum geht, die Menschen zu lieben. Zum Beispiel, du sollst nicht töten, ist doch ein relativ deutliches Gebot, einander zu lieben in gewisser Form. Oder nicht von dem Nächsten was in Eifersucht zu begehren, sondern wir sollen den Nächsten lieben. Und genauso sollen wir Gott lieben. Das geht, das beschreibt Mose schon so, wie es Gott ihm in den 10 Geboten aufgetragen hat, und Jesus fasst diese 10 Gebote und die ganzen anderen Gebote zusammen in diese zwei, Gott zu lieben und den Menschen zu lieben. Die Grundlage echter Liebe ist, Gottes Gebote zu halten. Diese Gebote fordern uns zur Liebe Gott gegenüber auf, und Gott zu lieben und die Liebe, die wir von Gott bekommen haben, das ist, also Gottes Liebe uns gegenüber ist die Basis der Liebe, die wir einander schenken. Und Liebe ist auch direkt mit Gehorsam verbunden. Wenn wir lesen in Johannes 15, Vers 12, genau, Johannes 15, Vers 12, da steht, das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, gleich wie ich euch geliebt habe. Also Jesus gibt dieses Gebot, einander zu lieben, und zwar in einem Maß, wie er auch uns geliebt hat. Vers 6 macht diesen Zusammenhang zwischen der Liebe und Gottes Gebote halten noch deutlicher, und zwar steht, und darin besteht die Liebe, dass wir nach seinen Geboten wandeln. Das heißt, Johannes gebietet uns da, einander zu lieben, und diese Liebe besteht auch darin, seine Gebote zu halten. Und da möchte ich jetzt einmal euch bitten, zu schauen, wie ihr dieses Gebot vom Herrn versteht, wie diese Liebe in eurem Leben sichtbar wird, den Geschwistern gegenüber, was es bedeutet, in eurem Leben zu lieben. Seid ihr bereit, Sachen auf Sachen, die euch wichtig sind, in Liebe zu verzichten? Seid ihr bereit, den anderen so zu lieben, wie ihr von Jesus selbst geliebt seid? Liebt ihr eure Geschwister in der Gemeinde so, wie es der Herr von uns fordert? Weil ein Zeichen, dass wir ihn lieben, ist, dass wir unsere Geschwister lieben. Wir haben vorher so ein bisschen über diese Jahresvorsätze geredet. Vielleicht können wir das irgendwie als eines dieser Vorsätze mit dazu nehmen. Wie können wir diese Liebe, die wir vom Herrn bekommen haben, wie können wir diese Liebe einander weiterschenken? Ist mir der andere überhaupt so wichtig, dass ich ihn lieb? Oder lebe ich in meiner kleinen Bubble mit meinen Problemen, mit meinen Zielen und überhöre ganz, dass Gott eigentlich von mir fordert, du lieb deine Geschwister. Aber dieses Gebot, das beinhaltet noch zusätzlich etwas. Und dazu schauen wir ganz kurz in den ersten Johannesbrief rein. Wo ich die Stelle jetzt, glaube ich, nicht auf der Folie habe. Ich lese sie euch vor. 1. Johannes 3, Vers 23, da steht: Und das ist sein Gebot, dass wir glauben an den Namen seines Sohnes Jesu Christi und einander lieben nach dem Gebot, das er uns gegeben hat. Wir haben vorher bei den vier Punkten, die ich aufgelistet habe, den Punkt gehabt, dass Wahrheit uns auch gebietet oder Wahrheit, wie war die genaue Formulierung? Dass Wahrheit uns bestimmt. Wir haben das Gebot, dass wir an den Namen seines Sohnes Jesus Christus glauben sollen und einander lieben sollen. Und diese Liebe und diese Wahrheit als Rahmen, so wie ich es am Anfang schon gesagt habe, ist jetzt die Grundlage, die der Johannes aufgebaut hat, um sich jetzt den Irrlehrern und der Warnung vor den Irrlehrern in Vers 7 zu widmen. Ich glaube, ich finde das jetzt nicht. Also wenn du hinten bei der Folie die Vers 7 Folie einblenden könntest, das wäre hilfreich. Und wenn du sie nicht findest, ist es auch nicht so schlimm. Da steht, denn viele Verführer sind in die Welt hineingekommen, die nicht bekennen, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist. Wie am Anfang schon erwähnt, das ist die Botschaft, die diese Verführer mit sich bringen. Und zwar, dass Jesus Christus nicht im Fleisch gekommen ist. Und jetzt stellt sich die Frage, was ist der Grund, warum Johannes so vehement davor warnt, dass es Leute gibt, die nicht bekennen, dass Jesus im Fleisch gekommen ist. Jesus, der Sohn, ist die zweite Person in der Dreieinigkeit Gottes. Gott der Vater, Gott der Sohn, Gott der Heilige Geist. Gott selber ist in Jesus, in Gott dem Sohn, Mensch geworden. Und seine Menschwerdung ist aber nicht passiert dadurch, dass ein Mann und eine Frau miteinander ein Kind gezeugt haben, Maria und Josef, sondern der Heilige Geist ist über die Maria gekommen und so ist das Kind in der Maria entstanden. Warum ist das wichtig? Das ist deswegen wichtig, weil dadurch diese sündhafte Linie, die von Adam herkommt, dadurch unterbrochen war. Jesus ist der erste Mensch, der auf die Welt gekommen ist, der nicht in dieser sündhaften Abfolge, die seitdem die Sünde in der Welt ist, der nicht so gezeugt worden ist. Er ist ganz Mensch, aber er ist ganz Gott und er ist nicht Teil oder er hat keinen Anteil an der Sünde. Und diese Wahrheit ist so wichtig, weil wenn die verleugnet wird, dann ist alles das, was Jesus getan hat, was in der Bibel steht, das wäre alles wertlos. Jesus könnte nicht dieses makellose Opferlamm sein, das die Sünde der Welt auf sich nimmt. Er kann deswegen das perfekte Opfer sein, das die Sünde der Welt auf sich nimmt und für die Sünde bestraft wird, weil er selber ohne Sünde war. Und wenn jetzt die Irrlehrer kommen und das in Frage stellen, dann hinterfragen sie das ganze Wirken, das ganze Evangelium stellen sie in Frage. Und vielleicht kannst du auf die Folie von 1. Petrus weiterschalten, bitte. In 1. Petrus 2, Vers 24 lesen wir, er hat unsere Sünden selbst an seinem Leib getragen, auf dem Holz, damit wir den Sünden gestorben, der Gerechtigkeit leben mögen, durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Das heißt, nur deswegen, weil Jesus selbst ohne Sünde war, hat er unsere Sünden tragen können. Und durch die Wunden, die er für uns erlitten hat, durch diese Wunden sind wir heil geworden. Und deswegen ist es so zentral, dass diese Wahrheit nicht hinterfragt werden darf. Und deswegen nimmt Johannes sich jetzt nochmal, so stelle ich es mir vor, die Zeit, extra diesen Brief nochmal zu schreiben, um das, was er im ersten Johannesbrief schon sehr deutlich gemacht hat, dieser einen Gemeinde jetzt nochmal klar zu sagen. Wer nicht an seinen Namen glaubt, das heißt, wer nicht bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, der ist ein Verführer und Antichrist. Wer nicht das Evangelium glaubt, so wie es die Bibel verkündet und wie es die Apostel im Neuen Testament aufschreiben haben lassen, vor diesen Menschen warnt Johannes hier. Und diese Warnung ist drastisch. Zu hören, dass man der Verführer und Antichrist ist, ist eine harte und deutliche Wahrheit. Aber es ist notwendig, dass Johannes aus Liebe auf diese Wahrheit aufmerksam macht, damit die Menschen nicht verführt werden. Das Problem, wenn das Evangelium verdreht wird, habe ich schon kurz erwähnt, ist, dass dann das, was der Herr am Kreuz getan hat, dass das seine Bedeutung verlieren würde. Und es gibt auch heute viele christliche Irrlehrer, die ein Evangelium predigen, das nicht dem Evangelium der Bibel entspricht. Und deswegen gilt diese Warnung auch hier. Und zwar, es wird teilweise gelehrt, dass wir nicht allein durch Gnade gerettet sind, sondern dass wir zusätzlich unsere Werke brauchen, um gerettet zu werden. Das ist im letzten Konzil von Trient in der katholischen Kirche zur Lehrmeinung beschlossen worden, seither nicht widerrufen worden, und allein die Gnade ist nicht ausreichend, um gerettet zu werden. Etwas, was die Wahrheit des Evangeliums verdreht. Es gibt Menschen, die lehren, dass Jesus, Gott der Sohn, nicht in der gleichen Weise Gott ist wie der Vater, sondern dass er ein erschaffenes Geschöpf sei. Das nimmt Jesus seine Gottheit, und dadurch, dass Gott Mensch geworden ist in Jesus, verliert dadurch Bedeutung. Das ist das, was die Zeugen Jehovas lehren. Oder die Mormonen lehren, dass Jesus ein Bruder von Luzifer ist und wir selber sind auch Teile dieser Geisteskinder. Und auch da wird das Wesen und die Person Jesus hinterfragt, verdreht, und das Evangelium verliert an Kraft. Und vor allem, es wird ein Gott sich ausgemalt, der nicht der wahre Gott ist. Es wird ein Gott angebetet, der nicht der wahre Gott ist. In all diesen verdrehten Lehren wird das Wesen von Jesus bzw. seine Rolle in der Erlösung in einer Art verdreht, die nicht der Wahrheit entspricht. Und damit wird seine ewige Gottheit, seine Menschwerdung, sein sündloses Leben, sein stellvertretender Tod, dass er unsere Schuld auf sich genommen hat, dass er hohepriesterlich vor dem Vater für uns eintritt, das wird alles verdreht. Und deswegen ist es wichtig, dass wir die Wahrheit kennen. Deswegen ist es wichtig, dass wir den kennen, der sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Deswegen ist es wichtig, die Wahrheit zu suchen. Sich nicht abschrecken zu lassen, dass es so viele gibt, die an Wahrheitsanspruch stellen, sondern die Wahrheit suchen. In Vers 8 ringt jetzt Johannes mit seinen Lesern, weil er weiß, dass wenn sie den Verführern glauben, dass sie dann, wie es in Vers 9 steht, Gott nicht haben. Und er sagt, dass dadurch der Einsatz des Apostels oder der Apostel umsonst war und sie ihren Lohn verlieren. Den Lohn, der dadurch entsteht, durch die vielen Menschen, die Jesus als den Herrn und der Retter anerkennen. Und da, liebe Geschwister, möchte ich euch ermutigen, auch diesen Lohn vor Augen zu haben. Wir sollen uns Schätze im Himmel sammeln. Wir sollen sie sammeln, indem wir den Menschen die Wahrheit bringen, indem wir auf die Wahrheit aufmerksam machen, indem wir in Liebe den Menschen begegnen und sie nicht in einem Irrglauben lassen, auch wenn er wahrheitsähnlich vielleicht ausschaut. Bescheidenheit, glaube ich, ist nicht das, wo uns Johannes hier ermutigt zu haben, sondern den Lohn vor Augen zu haben, sich für den Lohn einzusetzen, für diese Schätze im Himmel, die uns versprochen sind. Und vielleicht seht ihr den Zusammenhang, diese Schätze im Himmel haben wieder mit Liebe zu tun, weil nur wenn ich in Liebe den Menschen die Wahrheit sage, kann ich diese Schätze und diesen Lohn sammeln. In Vers 9 geht es darum, dass die, die in der Lehre bleiben, also das, was von den Aposteln, vom Herrn Jesus selber gelehrt worden ist, die von dieser Lehre nicht abweichen, dass die den Vater und den Sohn haben. Das heißt, das ist ein Indiz, wenn man im Laufe der Zeit an dieser Lehre festhält, ist ein Indiz, dass wir den Vater und den Sohn haben. Halt mal an dem fest, was wir in der Bibel lesen. Versucht man nicht irgendwie eine moderne Lehre uns zu wünschen, die vielleicht dem Zeitgeist mehr entspricht und dann davon abweichen, so wie das damals auch die Verführer gemacht haben, die nicht an der Lehre, am Evangelium festgehalten haben, sondern in ihrer Erkenntnis, also Erkenntnis in Anführungsstrichen, in ihrer Erkenntnis sich immer weiter von der Wahrheit entfernt haben. Halt mal an dem fest, was in der Bibel gelehrt wird. Und jetzt kommen wir zu Vers 10, wo die Aufforderung ist, wie mit Menschen umgegangen werden soll, die diese falsche Lehre verbreiten. Wir lesen, wenn jemand zu euch kommt und diese Lehre nicht bringt, den nehmt nicht ins Haus auf und grüßt ihn nicht. Da stellt sich die Frage, zu was genau werden wir da aufgefordert? Ist es eine Aufforderung, nicht gastfreundlich zu sein, um das vielleicht besser zu verstehen? Ist es notwendig, dass wir uns die Situation von damals ein bisschen vergegenwärtigen? Leute, die Lehre verkündet haben, sind oft als Missionare in der Gegend herumgezogen und haben gelehrt. Und wenn man jetzt so jemand ins Haus aufgenommen hat, hat es zwei Folgen gehabt. Und zwar die erste: dadurch, dass ein Hausherr jemanden in sein Haus aufnimmt, beherbergt, übernimmt er in der damaligen Gesellschaft eine Verantwortung für den Charakter, für diese Person. Wurde jemand als Gast aufgenommen? War das jemand, der sozusagen in der Tatsache, dass er von dem Gast, von dem Hausherrn aufgenommen worden ist, wurde er auch als würdig befunden, ihm angehört zu werden? Also das Aufnehmen ins Haus hat der Botschaft von diesem Menschen ein Gewicht verliehen. Deswegen die Aufforderung, die Leute nicht mit ins Haus aufzunehmen. Und der zweite Grund ist, dass viele, also damals hat es keine Gemeinde, Falkenhofgasse 19, gegeben, wo sich jeden Sonntag die Menschen versammelt haben, sondern damals hat man sich in den Häusern versammelt. Und Johannes hat gewusst, wie gefährlich es sein kann, wenn da jetzt auf einmal in diesen Häusern diese Missionare sind, die ja falsche Lehre verbreiten. Deswegen ermahnt er da ganz stark, die Leute nicht ins Haus aufzunehmen, sie nicht zu grüßen. Und hier schließt sich irgendwie dieser Kreis bezogen auf Liebe und Wahrheit. Johannes kämpft in Liebe um die Geschwister, die er lieb hat, dass ihnen nicht ein kraftloses, ungöttliches Evangelium verkündet wird, sondern dass sie an der Wahrheit festhalten. Und in dieser Liebe, in der er da kämpft, dass die Geschwister an der Wahrheit festhalten, in dieser Liebe ist es auch notwendig, Entscheidungen zu treffen, die vielleicht schmerzhaft sind, die vielleicht unpopulär sind, aber die so wichtig sind, dass nicht die Unwahrheit verkündet werden kann, sondern dass die Wahrheit verkündet werden kann. Und ich glaube, das ist etwas, wo wir auch in unserer heutigen Zeit sehr herausgefordert sind, weil diese Begriffe Liebe und Wahrheit Begriffe sind, die sich heutzutage komplett umgedreht haben. Liebe bedeutet, wenn ich dich in deinem Denken bestätige, das, was du denkst, das ist gut und denk weiter so. So falsch oder zerstörerisch oder weit weg von der Wahrheit es auch sein mag. Und dir die Wahrheit zu sagen, wobei man schon heutzutage gar nicht mehr so genau weiß, was überhaupt Wahrheit ist, aber die Wahrheit zu sagen, bedeutet dann eigentlich, dich zu hassen, weil ich dich nicht in deinem Gefühl, in deinem Glauben bestärke. Und da sehen wir, wie verdreht unser heutiges Denken ist. Liebe bedeutet, auch Grenzen zu setzen. Liebe bedeutet, Nein sagen zu können. Liebe bedeutet, dass mir der andere so wichtig ist, dass ich bereit bin, in Situationen reinzusteigen, die vielleicht unangenehm sind, um ihm die Wahrheit zu sagen, um ihm in einer konkreten Not zu helfen, um ihm die Wahrheit des Evangeliums zu sagen, die Wahrheit, dass er geliebt ist von Jesus und dass er einen Retter braucht. Johannes macht klar, dass Wahrheit und Liebe einander brauchen. Ohne Wahrheit gibt es keine Liebe, ohne Liebe gibt es keine Wahrheit. Und da beschließt Johannes jetzt seinen Brief. Er schreibt, er hat die Hoffnung, dass er die Geschwister bald sehen kann. Warum? Damit die Freude vollkommen sei. Weil die Liebe sich nach Gemeinschaft sehnt. Und das ist auch was, wo wir vielleicht angelehnt an die Aufforderung von vorher zu überlegen, wie wir einander Liebe schenken können. Liebe sehnt sich nach Gemeinschaft. Schauen wir, dass wir Gemeinschaft unter uns Geschwistern vertiefen können. Eine ehrliche, offene Gemeinschaft, wo wir uns in Liebe miteinander die Wahrheit sagen, wo wir vielleicht über schwierige Situationen miteinander austauschen können, wo wir dem anderen auch einen vertrauten Rahmen bieten können. Liebe und Wahrheit brauchen einander. Und die Liebe unseres Herrn Jesus, die hat ihn dazu bewegt, dass er auf die Welt gekommen ist, um den Menschen die Wahrheit zu zeigen. Er selber ist die Wahrheit. Er, die Wahrheit, sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Durch ihn, durch Jesus, können wir Gott kennenlernen. Jesus ist das perfekte Ebenbild Gottes. Jesus, der Mensch ist, ist Gott. Er hat uns in seiner Liebe mit der Wahrheit konfrontiert, dass wenn wir nicht an seinen Namen glauben, ewig von Gott getrennt sein werden. Und in seiner Liebe hat er der Wahrheit ins Auge geschaut und war bereit, sich aufzuopfern, sein Leben zu geben, das kostbare Leben, damit er für unsere Schuld zahlt und den Weg zu Gott frei macht. Und ich möchte jeden von euch auffordern, die Wahrheit in Person Jesus, die Liebe in Person Jesus noch mehr zu suchen, noch mehr kennenzulernen. Er offenbart sich in seinem Wort, nicht nur im 2. Johannesbrief, sondern in den 65 anderen Büchern auch, die er schreiben hat lassen. Und ich habe mir auch vorgenommen, die Bibel in dem Jahr durchzulesen. Bin schon im Hintertreffen und muss jetzt heute ein bisschen nachholen. Aber lesen wir gemeinsam Gottes Wort. Lernen wir ihn in seinem Wort immer mehr kennen. Staunen wir über ihn, der die Wahrheit ist. Und sind auch bereit, einander in Wahrheit und Liebe begegnen, so wie es uns unser Herr vorgelebt hat. Und so wie wir es jetzt auch miteinander feiern können.